Das Eis, was lange Zeit um Augusts Herz lag, es war geschmolzen. Die Blindheit, mit der er jahrelang geschlagen, sie war gewichen. Sein Blut, das dick und trüb im Schmutze der Gewohnheit floss, es rauschte jugendlich durch alle Adern. Er erhob sein Haupt, seine Stirne ward Licht, und die Begeisterung zog ein in eine freie Seele. Mochte sie ihn plagen und peinigen, die Erinnerung an das Vergangene, mochte es ihn zu Tränen rühren, wenn er an der Gegenwart sah, welche Früchte ihm geblieben, mochte der Gedanke seine Brust zusammenpressen, dass vielleicht noch nach vielen Jahren die Spuren eines Elends nicht verwischt sein würden, das mit ihm aufgewachsen war in derselben Wohnung, an demselben Orte, gewiss. Es war entsetzlich, es mußte ihn niederschmettern für einen Augenblick, aber es konnte ihn nicht hindern, sich auch gleich wieder zu erheben und vorwärts zu stürmen auf der neu betretenen Bahn, denn er hatte ja mit der Vergangenheit gebrochen. Mit zornigem Fußtritt schleuderte er alle früheren Verhältnisse hinter sich. Er war entschlossen, das Äußerste zu wagen, unbekümmert um sich, seinen Vater, seine Brüder, seine Freunde. Er war entschlossen, alles zu opfern, seinen Namen, seinen Stand, seinen Rang, sein Vermögen, um wenigstens gut zu machen, was noch zu ändern war, um sich auszusöhnen mit sich selbst und einer richtenden Zukunft, um wenigstens etwas in einer Richtung beizutragen, welche er für die höchste hielt, von der er erwartete, dass sie zur Glückseligkeit der Menschen führe. Mit diesem Vorsatze, in dieser Stimmung, erwachte August aus jener Raserei, die noch eben seinen Sinn gefangen hielt. Er machte sich auf, um den Garten zu verlassen und noch einen Spaziergang ins Freie zu machen. Es war in der Fabrik des Herrn Preisregel, dass am Samstagabend verschiedene Säle der Spinnerei gereinigt wurden. Die Türen der Fabrik blieben daher heute etwas länger geöffnet als an anderen Tagen, und August fand, als er aus dem Garten trat und quer über den Hof nach der Straße zuschritt, dass die jungen Mädchen, denen das Reinigen der Säle übertragen waren, erst eben damit fertig geworden waren und sich anschickten, als die Letztbeschäftigten das Etablissement zu verlassen. Der Portier harrte ungeduldig an der Tür, rasselte mit seinen Schlüsseln und trieb die Gehenden an, rasch zu machen, wozu diese auch schon von selbst gerne bereit waren. »Da hat auch noch jemand nach Ihnen gefragt, Herr August«, rief der Portier, als er den jungen Fabrikanten herankommen sah. »Eines von den Mädchen hat die ganze Zeit auf Sie gewartet. Ich glaube aber, dass es ihr zu lange geworden ist und dass sie sich auch schon gedrückt hat.« »Nein, das habe ich eben nicht«, antwortete jemand, und eine schlanke Mädchengestalt schritt wieder von der Straße in den Hof hinein. Es war Marie, die Tochter jener alten Witwe, die wir in ihrer Wohnung kennenlernten. Sie hatte sich fest vorgenommen, heute noch mit dem jungen Herrn zu sprechen. Sie war daher auch nicht mit den anderen Mädchen in das Zahlkomptoir geschritten, sondern hatte gewartet, bis alle übrigen fort waren, um als die Letztkommende am besten Gelegenheit zu einer Unterredung zu finden. Das plötzliche Davoneilen Augusts und sein langes Verweilen im Garten hatten dem jungen Mädchen indes schon alle Hoffnung genommen, heute noch zu ihrem Zwecke zu gelangen. Sie trat daher mit einer freudigen Hast wieder in das Innere des Hofes, als sie des nahen Augusts vernahm. Der Portier ärgerte sich nicht wenig über dieses Zusammentreffen, was ihn noch länger an seinem Posten festzuhalten drohte, und da der geplagte Mann eine gewisse Ungeduld selbst vor seinem Herrn nicht verbergen konnte, so nahm ihm August das Bund Schlüssel mit der Versicherung aus der Hand, dass er das Tor schon verschließen werde und dass er sich nach seinem Zimmer begeben könne, worauf der Portier auch sofort einging, indem er bedeutsam lächelnd noch einmal nach dem jungen Paare zurückschaute, das allein im Hofe zurückblieb. Marie war schon seit vielen Jahren in der Fabrik des alten Preis beschäftigt, und August wußte, dass sie eine der besten Arbeiterinnen war. Er hatte sie nie mehr beobachtet als jedes andere dienstbare Wesen und vielleicht noch viel seltener, weil er eben davon überzeugt war, dass Marie ihre Schuldigkeit tat und keine Aufsicht bedürfe. Aus diesem Grunde und weil der junge Fabrikant überhaupt, sobald er die Schwelle der Fabrik überschritten hatte, weniger die beschäftigten Personen als das, was sie dem Geschäft an Arbeit lieferten, im Auge hatte, konnte es ihm unmöglich aufgefallen sein, dass Marie sich neben einer gewissen Aufmerksamkeit und Tätigkeit auch noch in mancher anderen Beziehung vor ihren Mitarbeiterinnen auszeichnete. Die entschiedene Umwandlung, die mit August in den letzten Wochen vorgefallen war, die Engherzigkeit, aus der er herausgetreten und das weite, unendliche Feld, was sich plötzlich seiner Geistestätigkeit eröffnet hatte, alles dies machte, dass er indes mit einem Male manche Dinge in ganz anderem Licht als früher erblickte, dass er plötzlich auf die bei der Industrie Beschäftigten mehr Acht gab als auf die Industrie selbst, dass er die Fabrizierenden mehr ins Auge fasste als das Fabrikat, dass ihm die Menschen teurer wurden als die Maschinen. Zu jeder andern Zeit würde diese Neurichtung seiner Seele schon deutlich genug hervorgetreten sein. Die große Aufregung, in der er eben gewesen, jene gewaltige Bewegung, die noch wild seine Nerven durchzitterte und für jedes Ereignis empfänglicher machte, dazu der Umstand, dass eines jener Individuen, denen gerade eben all sein Enthusiasmus galt, dass ein weibliches Wesen, welches gerade am allermeisten zu berücksichtigen war, dass ein Mädchen, ein schönes Mädchen, dass eine seiner schönsten Sklavinnen ihm allein gegenüberstand und ihn allein zu sprechen wünschte. Es konnte nicht ausbleiben, dass ihn ein solcher Moment gerade jetzt mehr fesseln musste als tausend Ereignisse seines früheren Lebens. Als Marie daher aus dem Schatten des Torwegs zu ihm in den erleuchteten Hofraum getreten war, als er diese schlanke Gestalt vor sich sah, dieses bleiche, arme Antlitz, so schön umgeben von dem vollen, dunklen Haare, als ihm jene Augen entgegenstrahlten, deren wildes, lohendes Feuer so reizend durch einen stillen, kaum bemerkbaren Zug der Wehmut, der Traurigkeit gemildert wurde, als es ihm unwillkürlich auffiel, wie das arme Mädchen ihren ganzen kleinen Putz, ihr weißestes Linnen, ihre saubersten Kleider aufgeboten hatte, um für diese Unterredung so hübsch geschmückt zu erscheinen, wie es sich nur für sie passte. Ach ja, als sie in ihrer ganzen Reinheit und Natürlichkeit anmutig schüchtern vor ihm stand und ihm dann mit leiser, melodischer Stimme das »Guten Abend, Herr August«, entgegenflüsterte, da stand der junge Mann betroffen, erstaunt da. Er konnte nichts erwidern. Sein Atem stockte, sein Herz klopfte. Marie bat um Entschuldigung, dass sie den jungen Herrn noch so spät am Abend aufhalte. Sie erzählte ihm, dass der Bruder Eduard aus England zurückgekommen sei und dass er viel gesehen und viel gelernt habe, dass er jetzt gerne in der Nähe seiner alten Mutter bleiben wolle und dass er sehnlichst wünsche, in der Fabrik als Mechanikus Beschäftigung zu finden. Eduard sollte eigentlich selbst deswegen herkommen, bemerkte Marie, und er ist auch gar nicht so blöde, dass er nicht wohl ein Wort sprechen könnte. Aber Eduard ist ein sonderbarer Junge. Er mag nicht gern bitten. Und wenn er es einmal tut und man schlägt ihm sein Verlangen ab, dann ärgert er sich so schrecklich, dass man für eine Woche lang nicht mit ihm umgehen kann. Nicht wahr? Und da hast du seine Rolle übernommen, bemerkte August. Er nannte alle Fabrikarbeiterinnen du. Es fehlte indes nicht viel daran, und er hätte Marie heute »Sie« genannt. »Gewiss«, erwiderte das Mädchen, »und ich habe es gern getan, denn ich weiß, dass mein Bruder ein tüchtiger und geschickter Arbeiter ist. Er ist zwar immer noch etwas rau und barsch, aber er meint es gut. Er will die Mutter ganz unterhalten, und unser kleines Gretchen soll künftig in die Schule gehen.« »Sag deinem Bruder, dass dies recht schön von ihm ist und dass er sich gar nicht zu scheuen hat, einmal zu mir zu kommen« oder mit meinem Vater zu sprechen. Nein, da will ich ihm lieber sagen, dass er die Sache mit Ihnen abgemacht, Herr August. Marie erwiderte das so rasch und betonte die letzten Worte so sehr, dass August unwillkürlich lächeln musste. Dem jungen Mädchen konnte dies nicht entgehen. Sie glaubte, etwas Unhöfliches oder Unpassendes gesagt zu haben, indem sie Augusts Vater zu sehr aus dem Spiele ließ. Sie musste August ja für einen sehr guten, folgsamen Sohn halten. Etwas verschämt setzte sie daher noch hinzu: »Oder Eduard kann auch zu ihrem Vater gehen, wenn Sie das wollen.« Die Art und Weise, wie Marie diesen Nachsatz hervorbrachte, war so komisch, zeigte aber zugleich so deutlich, wie sie und wahrscheinlich auch ihre Kolleginnen über den Vaterpreis dachten, dass August sich gern dazu verleiten ließ, etwas länger auf diesem Punkte zu verweilen. Außerdem sehnte er sich danach, Marien ein wenig außer Fassung zu bringen, um hinter ihrer Verlegenheit die seinige zu verbergen. »Mit meinem Vater möchte Eduard also nicht so gern reden wie mit mir«, erwiderte er und sah das junge Mädchen etwas schärfer an. »Das habe ich nicht gesagt, aber Sie wissen wohl, Herr August, wenn jemand jung ist, dann spricht er lieber mit Jungen als mit alten Leuten. Wenn es Eduard aber mehr helfen könnte, dass er sich an meinem Vater wendete...« »Ach, Herr August, das ist aber ja gar nicht möglich. Der Sohn ist ja gerade so gut wie der Vater.« August hätte sich beinahe für dieses Kompliment bedankt. »Nun, ich sehe schon, was gemeint ist«, versetzte er, um das schüchterne Mädchen nicht aufs Neue in Verlegenheit zu bringen. »Dein Bruder muss mich in den nächsten Tagen einmal besuchen. Da wollen wir schon miteinander reden. Also, Gretchen soll künftig in die Schule gehen?« »Jawohl, Herr August, und lesen lernen und stricken und nähen.« »Und deine Mutter bleibt dann zu Haus?« »Ach ja, Herr August, die Mutter ist so krank und schwach.« »Du, Marie, willst du aber noch bei uns bleiben?« Ein kaum hörbares Ja und ein Seufzer waren Mariens Antwort. Es ging dem jungen Mann wie ein Stich durchs Herz. Er sah, wie Marie ihre schwarzen Augen niederschlug. Er hörte, wie dieser Seufzer sich aus gepresstem Busen losrang, wie dieses Ja sich mit Gewalt Bahn aus ihren Lippen brach. Er fühlte, dass er eins jener unglücklichen Wesen vor sich hatte, das, von der Not gezwungen, still und resigniert, den Nacken biegt. Jagte ihn der Teufel mit all seinen Schrecken, verfolgte ihn das Schicksal mit all seinen Furien? Wohin er auch sah, wohin er lauschte, überall nur das Knirschen empörter Sklaven, das Röcheln verwundeter Seelen, der Angststrei entwürdigter Menschen, die Wunden unserer Zeit, die Schmach unserer Gesellschaft, die Laster des Jahrhunderts grinsten ihn an aus jeder Ecke, aus jedem Winkel, aus jeder Miene seine Umgebung. War es nicht derselbe Jammer, der ihm aus den bleichen Mienen jener zerpeitschten Kinder, aus den fahlen Wangen jener unglücklichen Mütter anschaute, der ihm aus den Flüchen ruinierter Männer, aus den Gassenliedern ihrer verwahrlosten Knaben entgegentönte und der hier wieder das Herz eines Mädchens zum Seufzen zwang, die fast wie Gift und Feuer in die Brust seiner Feinde drangen. »Du hast sie gut fragen, ob sie ferner deines Vaters Leibeigene sein will«, dachte August. »Elender, der du noch mit dem Gram deiner Sklaven spotten kannst. Fragen, ob sie ihre arme Seele, ihren schönen Körper noch länger hergeben will, wenn du doch weißt, dass sie von der Not dazu gezwungen wird.« Scham und Wut röteten Augusts Stirn. Wild schoss das Blut durch seine Brust, seine Augen blitzten, die Stimme versagte ihm den Dienst, und als er aufs Neue in das wehmütig ernste Antlitz Mariens schaute, als er daran dachte, dass trotz des großen Raumes, der zwischen seiner und ihrer Stellung lag, sein Schicksal doch am Ende nur dasselbe sei, dass er nicht weniger wie sie der Sklave seiner Zeit, seiner Gesellschaft, seiner nächsten Umgebung, seines eigenen Vaters sei, dass der einzige Unterschied zwischen ihnen vielleicht nur der wäre, dass sie noch viel unglücklicher als er selbst sei, da war sein letzter Stolz besiegt, da sank sein letzter Dünkel. »Vergib mir, armes Mädchen«, rief er und drückte Mariens Hand warm in der seinen. Sie sah ihn verwundert an. Sie stutzte. Sie schrak zurück und eilte mit flüchtigem Gruße hinaus auf die Gasse. Als August nachts einsam auf seinem Zimmer saß, fragte er sich, ob es wohl möglich sei, dass man noch glücklich würde. Noch wusste er sich keine Antwort zu geben.